Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Die heutige Folge ist was ganz Besonderes, nämlich das Sommerinterview mit Diana Sons. Ich habe diese Woche Diana in München getroffen und wir haben ein sehr schönes Interview aufgenommen und ich bin immer noch geflasht, denn es ist immer eine besondere Begegnung mit Diana und dieses Mal kam ich neben einem sehr schönen tiefen Austausch über Tantra auch in den Genuss von Dianas neuem Buch, Stimmlich und Haptisch. Und ich kann nur sagen, da erwartet uns was richtig, richtig Schönes. Am 2. September in diesem Jahr 2024 erscheint Dianas zweites Buch Mit dem Leben tanzen. Die 10 Weisheitsgöttinnen des Tantra als Begleiterinnen durch Licht und Dunkelheit. Und wir sprechen über Dianas Arbeit, das weibliche Prinzip und wie Tantra unser Leben radikal befreien kann. Dieses Interview ist der perfekte Einstieg zum klassischen Tantra und macht auch, wie ich finde, neugierig auf mehr Tantra und den ganzheitlichen spirituellen Weg kennenzulernen. Und als Special, very special, liest uns Diana in einer Premiere aus ihrem neuen Buch einen Ausschnitt aus dem Kapitel über die dunkle Göttin Kali vor, die auch eine der 10 Weisheitsgöttinnen, eine der 10 Mahavidyas ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Liebe Diana, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast, dass wir für Yoga Sanskrit Buddha Bowl ein Interview machen. Das ist eigentlich eine Premiere, weil das ist eigentlich kein Interviewformat, mein Podcast, aber besondere Anlässe und besondere Menschen erfordern auch mal ein Wechsel des Formats und ich freue mich ganz sehr, dass wir hier in München zusammen den Podcast aufnehmen.
Ich freue mich auch total. Vielen Dank, Christine. Bin geehrt, dass ich Interviewgast sein darf in deinem Podcast, den ich sehr gerne auch empfehle, weil ich finde, dass er wahnsinnig informativ und spannend gestaltet ist und eines meiner Lieblingsformate, die ich mir so anhöre.
Oh, vielen Dank. Das freut mich total. Ja, das ist schön. Wir haben das irgendwie jetzt auch ganz spontan gemacht, obwohl wir schon seit einiger Zeit darüber gesprochen haben, mal irgendwas zusammen aufzunehmen. Und ja, wir wollen heute sprechen über dich, deine Arbeit und auch über die tantrische Philosophie und vor allem auch über dein neues Buch, was in wenigen Tagen erscheint. Gibt es schon ein offizielles Datum?
Ja, das Buch erscheint am 2. September und es wird heißen Mit dem Leben tanzen.
Ich kann mir vorstellen, dass du ja aufgeregt bist.
Ja, sehr.
Ja, das sind nur noch wenige Tage und ich darf verraten, liebe Hörerinnen, wir haben das Buch hier vor uns liegen. Ich war ganz überrascht, als ich heute zu Diana kam und sie mir tatsächlich ein frisch gedrucktes Exemplar schon in die Hand gedrückt hat. Mhm. Vielen Dank auch dafür schon mal. Ich habe mich schon wahnsinnig darauf gefreut, das zu lesen.
Ja, ich muss sagen, es ist noch schöner geworden, als ich es mir vorgestellt hatte. Für mich ist es ja immer total wichtig, dass ein Buch lesefreundlich ist, dass du es gerne in die Hand nimmst und dass es gut zu lesen ist, dass die Seiten atmen können, dass es schön gestaltet ist, dass es eine Großzügigkeit und eine Leichtigkeit auch bekommt. Denn das Thema an sich ist ja schon eines, was Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Mhm. Ja, deshalb bin ich sehr glücklich über die Art und Weise, wie der Verlag das gestaltet hat.
Ja, da kann ich nur zustimmen und ihr werdet das ja dann auch alles sehen, wenn das Buch veröffentlicht ist. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll und auch sehr, ja, ein schönes haptisches
Printprodukt geworden. Mhm. Wir werden auch gleich später noch über das Buch sprechen. Als höflicher Host meines Podcasts möchte ich dich natürlich auch gerne selbst vorstellen. Und für alle Hörerinnen, die Diana noch nicht kennen, auch für die, die sie kennen, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Du unterrichtest seit mehr als 15 Jahren Yoga, ist das richtig?
Ja.
Wahnsinn. Also du bist eine wahnsinnig erfahrene Lehrerin und auch Ausbildungslehrerin. Du unterrichtest natürlich auch Meditation und, wie man so schön sagt, östliche Spiritualität. Und für mich auch besonders spannend, Philosophie. Mhm. Und du sagst ja auch, du bist im Tantra-Yoga zu Hause. Ja. Oder du bist dort, hast dort deine Heimat gefunden. Darüber möchte ich auch gerne mit dir sprechen, über die tantrische Philosophie. Und du lebst und arbeitest hier in München, gibst aber auch immer wieder Workshops und Retreats innerhalb Deutschlands, sogar auch in Österreich, in der Schweiz warst du. Mhm. Und
jetzt, in Portugal, ja.
Ja, das wollte ich gerade sagen, jetzt auch demnächst in Portugal. Was machst du da?
In Portugal mache ich ein Tantra-Yoga-Retreat mit einer meiner liebsten Kolleginnen, der Luna Schmidt, zusammen. Und das ist so ein ganz besonderer Ort, den ich sehr schätze. Ansonsten, meine Retreats in den letzten Jahren sind mehr im näheren Umfeld zu München, dass die Leute nicht fliegen müssen. Aber ab und zu mache ich dann mal so eine Ausnahme und ein einwöchiges Retreat am Meer und in der Sonne. Das ist schon auch sehr schön, immer sehr schönes Erlebnis.
Das hört sich schön an. Grüße gehen auch raus zur Luna.
Zur Luna, genau.
Ihr seht euch bald.
Yes, sehr bald sogar.
Ja, also ich habe auch dran gedacht, in deiner Studiozeit, also als du noch im Studios in München unterrichtet hast, da habe ich dich im Prinzip quasi verpasst als Lehrerin. Ich war ja auch lange in München und bin durch sämtliche Studios getingelt und habe mir verschiedene Lehrer angeguckt, nachdem mein Lieblingslehrer irgendwann aufgehört hatte. Mhm. Und ja, habe dann lange Zeit irgendwie so gesucht. Und dann kam auch die Corona-Zeit, dann war die Studiozeit vorbei erstmal und da gab es eine große Pause. Und dann habe ich eigentlich erst meine Yoga-Ausbildung selbst gemacht. Und ich erzähle das alles, weil ich gerne erzählen möchte, wie ich Diana getroffen habe, wie ich dich kennengelernt habe. Und meine Yoga-Ausbildung habe ich bei der Gabriela Bosic gemacht. Und hatte dann bei Gabi auch einige Fortbildungswochenenden gebucht nach der Ausbildung. Und Gabi hat ein gutes Talent, auch immer tolle Gastlehrer mit einzuladen. Und keine Überraschung, jetzt kam dann plötzlich auch die Diana.
Eigentlich nur vertretungsweise, aber eine glückliche Fügung im Nachhinein. Ja, da sind wir uns begegnet, bin ich auch sehr dankbar. Denn die Christine, für alle, die es nicht wissen, ist ja meine Sanskrit-Fee in meinen eigenen Ausbildungen inzwischen, weil ich finde, dass du die Sprache so lebendig und schön vermittelst, dass ich selber ein totaler Sanskrit-Fan geworden bin in den letzten Jahren. Dank Christine und dank Gabi, muss man sagen.
Ja, Gabi, Grüße gehen auch an dich raus, denn Gabi hat natürlich auch eine Leidenschaft für Sanskrit. Und das war auch dann das Thema, wo wir uns nochmal gesehen hatten. Und erinnere ich mich auch noch dran, wie du dann also als Gastlehrerin aufgetreten bist, also wirklich buchstäblich erschienen bist. Und du hattest dann eine ganz besondere Stunde, mit der du gestartet bist. Das war die berühmte Adlerstunde, nenne ich sie jetzt mal. Und ich war zum ersten Mal wirklich auch so geflasht von dieser Stunde. Also wirklich mein ganzer Körper-Geist-Komplex war irgendwie in so einer Resonanz mit dem, was mit mir passiert und was ich höre, sehe, fühle in den Asanas und auch in der Stunde. Das hat mich wirklich sehr berührt und es hat mich nachhaltig beeindruckt.
Ich danke dir.
Ja, Dankeschön. Und es ist auch eine Qualität von dir, finde ich, einerseits diese Klarheit in der Stunde, in dem, was du rüberbringst, was die Asanas angeht, aber dann auch mit deinen Metaphern, die du verwendest. Also du sagst dann nicht nur Chaturanga, sondern wenn du dann sagst, schau dem Tiger ins Auge. Das gibt für mich so eine Klarheit und dann gehe ich rein in dieses schau dem Tiger ins Auge und dann habe ich das einfach. Und dieses Bild trägt dann auch, das gefällt mir sehr gut und auch verbunden mit deinem Storytelling. Ich finde, das ist wirklich auch was dich ausmacht.
Ich sage ja immer, Sprache ist das wichtigste Instrument, das wir als Yoga Lehrende haben. Und das ist essentieller Bestandteil wirklich meines Unterrichts, meiner Arbeit überhaupt. Deshalb auch schreibe ich Bücher und auch meine Ausbildungen.
Ja. Mhm. Ja, du gestaltest auch seit einigen Jahren die Ausbildung sehr anspruchsvoll. 200er Ausbildung, 300er Ausbildung. Und ich habe das ja auch gesehen, als ich deine Schüler unterrichten durfte im Sanskrit-Modul. Es gibt auch einige, die eben auch, also ein sehr großer Anteil, die beide Ausbildungen bei dir macht, also eben weiterführen. Und auch Männer hast du einige.
Vereinzelt, ja. Vereinzelt, aber die sind natürlich immer die tollsten Männer. Für die rolle ich den roten Teppich aus. Sie sind immer so zwei, drei, in guten Jahren auch mal vier Männer, die sich in so einer Ausbildungsgruppe finden. Und das ist immer eine tolle Bereicherung. Ja, ich feiere die.
Ja, das ist was Besonderes.
Ja.
Finde ich auch.
Ja.
Ja, und das darf man auch nicht vergessen. Du hast vor einigen Jahren, 2019, glaube ich, dein erstes Buch veröffentlicht.
Ja, stimmt.
Das große Jahr zum Leben.
Ja, da kam ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Buch. Ich hatte mich nie als Autorin gesehen. Und das erste Buch ist eigentlich genauso entstanden wie das zweite jetzt auch. Ich habe was unterrichtet, nämlich die Philosophie, die tantrische Philosophie, das Weltbild des Tantra. Und für Menschen, die damit zum ersten Mal in Berührung kommen, ist das immer, wow, das ist ja ein ganz neuer Blick aufs Leben, den man da gewinnt. Und immer die Frage, was kann ich dazu lesen? Und es gab einfach nichts auf Deutsch, was ich hätte empfehlen können dazu. Und dann hat sich das so ergeben durch ein paar sehr gute Kontakte, die ich hatte unter meinen Schülern, dass ich einen Verlag gefunden habe, der ein Buch dazu mit mir auflegen wollte. Und das war schon ein großer Moment in meinem Leben, muss ich sagen. Und mit dem zweiten Buch ging es mir wieder genauso. Ich habe in den letzten Jahren viel über das weibliche Prinzip in Form der Mahavidyas, der Weisheitsgöttinnen, gesprochen in verschiedenen Formaten, auf Festivals, Workshops, Retreats. Und immer diese Faszination bei den Leuten und dieser Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Und wieder gab es nichts auf Deutsch. Und so habe ich ein Exposé zusammengestellt und auch einen tollen Verlag gefunden, der jetzt das zweite Buch rausbringt.
Das ist schön. Und wenn alles so im Fluss entsteht.
Ja, es ist mir ein Anliegen, wirklich dem eine deutsche Stimme zu geben. Es gibt sehr wenig Literatur zu diesem Themenkreis auf Deutsch und auch eine weibliche Stimme zu geben. Denn alles, was man darüber findet, ist in der Regel von Männern geschrieben. Und ich finde, das ist eine schöne Aufgabe für mich.
Ja, das ist doch ganz passend. Mhm. Ja, schön, dass du diese Aufgabe dir vorgenommen und auch ausgeführt hast. Und ich finde auch, dass du mit deiner Sprache das wirklich auch immer wieder schön rüberbringst, dass man dir folgen kann, aber auch, dass es eine Lust macht, sich in das Thema, die tantrische Philosophie, auch mehr einzuarbeiten.
Dankeschön.
Danke. Ja, und darüber möchte ich auch gerne mit dir sprechen gleich, denn nicht alle von uns kennen Tantra, tantrische Philosophie.
Und viele verbinden was anderes damit.
Ja, ja. Da ist es vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, denn auch ich kannte vorher das, was wir heute als Neo-Tantra bezeichnen, eher als die klassische tantrische Philosophie, die nicht so bekannt ist.
Ja.
Vielleicht magst du auch einfach das
kurz voneinander abgrenzen.
Voneinander abgrenzen, genau.
Ja, also die erste Assoziation bei vielen Menschen, wenn sie Tantra hören, da geht's um Intimmassage, um Sexualität, um heiligen Sex auch oft, um Intimität in der Partnerschaft. Und das sind wunderschöne Themen, die allerdings in meinem Unterricht und in dem, was ich unterrichte, gar keine Rolle spielen. Tantra, das, was ich als Tantra-Yoga bezeichne oder als Tantra überhaupt, ist ein spirituelles Lehrsystem, was dem indischen Mittelalter entsprungen ist, also was im indischen Mittelalter seine Blütezeit erlebt hatte. Und viele kennen das unter dem Namen kaschmirischer Shivaismus. Also es ist eine spirituelle Strömung, die auf ganz bestimmten Texten, den sogenannten Tantras, basiert und die ein Weltbild vermittelt, was dieses Spiel der Polaritäten zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen, im Tantra sagen wir meistens Shiva und Shakti dazu, das ist die Grundlage, diese Metaphysik des Tantra. Und das ist es, was ich unterrichte. Und was es so besonders macht, ist, dass es im Unterschied zu den klassischen philosophischen Systemen, dem weiblichen Prinzip, der Göttin, oft auch so bezeichnet, also dem Göttlichen in weiblicher Form viel Raum gibt. Und zwar einen wirklich gleichwertigen Raum und Stellenwert neben dem männlichen Prinzip, was in den meisten Religionen, in allen Weltreligionen kann man sagen, nicht der Fall ist und in unserem eigenen Kulturkreis sowieso nicht. Und selbst in den klassischen östlichen Philosophien wie dem buddhistischen oder auch dem Hinduismus, wir haben immer diesen Fokus auf das Männliche, die männliche Gottheit, den männlichen Religionsstifter. Und dem Tantra kommt das weibliche Prinzip auf einmal zum Strahlen. Und das ist es, was mich immer schon fasziniert hat, dass das Göttliche auf einmal nicht mehr ein Kerl ist, ja, mit langem weißem Bart, der Vater, der Sohn, der Prophet, sondern das Göttliche ist das Männliche und das Weibliche völlig eins, verbunden, miteinander, ineinander und gleichberechtigt, in Balance. Und das macht es zu einem ganz außergewöhnlichen philosophischen System. Im klassischen Tantra, nochmal kurz zu dieser Abgrenzung zum Neo-Tantra, klassischen Tantra gab es bei ganz vereinzelten Schulen, das sind die Schulen des sogenannten linkshändigen Wegs, das hat man manchmal schon mal gehört, sexuelle Rituale. Das war aber wirklich ein streng zeremonieller, ritualisierter Kontext. Es ging nie darum, die Beziehung zu deinem Partner sexuell erfüllender zu gestalten oder mehr Intimität in der Ehe zu haben, sondern es ging immer nur darum, diese Vereinigung des Männlichen und des Weiblichen, wie man das sehr oft in den Gottheiten dargestellt sieht oder in der Ikonografie des Tantra, das ist ein Prozess, der im Inneren, im Praktizierenden selbst vollzogen wurde und nicht mit einem Partner im Äußeren. Ja, das ist so die Abgrenzung. Ja, es geht um eine Intimität, aber um eine Intimität mit dem Leben selbst und nicht mit deinem Sexualpartner.
Ja, yes. Danke nochmal für die Abgrenzung. Glaube ich, ganz wichtig. Ja, und ein Gedanke, der mir auch gefällt an der Philosophie, ist der Gedanke, dass, oder die Vorstellung, dass das Göttliche auch Teil von uns ist, oder wir sind das Göttliche. Und das ist ja was unheimlich Neues, dass wir nicht auf einem Zwei-Stufen-System sind und den Gott anhimmeln, sondern dass wir erkennen, wenn wir erkennen, dass das Göttliche
wir selbst sind. Du bist, was du suchst. Ja, das ist einer der Schlüsselsätze. Tantra ist eine nicht, also das Tantra, was ich unterrichte, das Shaiva-Tantra, der kaschmirische Shivaismus, es ist eine nicht-dualistische Philosophie. Das heißt, Schöpfer und Schöpfung sind eins. Das Göttliche, Gott, das sind wir alle. Ja? Und das Göttliche ist das, was sich als dieses unser Universum ausdrückt und verkörpert. Und es ist du musst das Göttliche nirgendwo außerhalb deiner selbst suchen, sage ich immer, und kannst es aber gleichzeitig in allem entdecken und wahrnehmen, was du siehst, was dir begegnet. Und das ist eine ganz andere Perspektive, als wir die von unserem christlichen Kontext zum Beispiel kennen, ne? Wo Gott die Welt schafft. Wir sind seine Geschöpfe, aber er steht immer außerhalb. Ne? Er schaut immer wie von oben auf uns drauf. Und im Tantra schaut er durch unsere Augen auf sich selbst.
Ja, wie schön, wie ermächtigend.
Ja.
Buchstäblich eine neue Perspektive.
Ja, genau. Ja.
Und so überraschend für mich war.
Es verändert Tatsache die ganze Art und Weise, wie wir die Welt erfahren. Wie wir uns selbst erfahren.
Ja. Und du hast es jetzt ganz kurz zusammengefasst. Das ist natürlich ein riesiges Feld, diese tantrische, klassische tantrische Philosophie, wo es unzählige Texte zu gibt. Der britische Forscher Alexis Anderson, der größte lebende Sanskritist, hat sich ein ganzes Leben lang mit den tantrischen Texten, besonders den shivaitischen Shaiva-Tantra-Texten befasst. In der Badewanne lesend, so gut kann er Sanskrit. Und hat auch gesagt, es ist unmöglich, dieses zu erfassen.
Ja.
Sehr komplex auch.
Ja.
Anspruchsvoll, intellektuell, aber auch eine Praxis. Und das schreibst du ja auch in deinem Buch. Diese beiden Prinzipien von intellektuell verstehen, das Weltbild verstehen und dann aber durch die Praxis
es erfahrbar machen.
Ja.
Ja. Ja, also ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen, die diese Texte übersetzen, erforschen, für die Nachwelt zugänglich machen, in moderne Sprachen übersetzen. Das ist etwas, was ich nicht kann. Im Unterschied zu dir, Christine, bin ich ja kein Sanskriter und das Sanskrit gar nicht mächtig. Aber meine Aufgabe sehe ich darin wirklich als eine Art kulturelle Übersetzerin, die in eine zeitgemäße Sprache zu kleiden und mit den Praktiken zu verweben. Mit einer, in eine körperliche Erfahrung auch zu übertragen, das, was wir da lesen. Weil es sind tatsächlich diese zwei Flügel, sage ich immer, die im Takt schlagen müssen. Das eine, wirklich das Leben, das Weltbild zu verstehen, die Philosophie zu durchdringen und dann aber auch zu leben, zu erfahren, in eine körperliche Erfahrung zu übertragen. Das ist auch der Ansatz, der in beiden Büchern steckt, in dem neuen Buch auch, dass ich versuche, wirklich schlüssige Erklärungen zu liefern, aber auch viel Praxis.
Ja, und das gelingt auch. Ich denke dann immer daran, dass du auch immer in deinen Büchern, in deinen Kapiteln immer gleich praktische Ideen oder Umsetzungen für eine Sadhana hast. Und das, was du sagst, du bist die kulturelle Übersetzerin, das denke ich, ist auch notwendig, denn diese Texte sind sehr kryptisch, manchmal auch zweideutig oder verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn ein Sanskritist das sprachlich übersetzt, dann muss es wirklich auch noch übertragen werden in eine verständliche Sprache und dann noch ins Deutsche. Und da kommst du ins Spiel, dass du diese Aufgabe sozusagen dir vorgenommen hast, auch so als dein Thema.
Ja, erstaunlich, wie das zu mir gekommen ist. Und wirklich, ich muss sagen, viel von meinem Wissen, und das möchte ich wirklich gerne nochmal erwähnen, verdanke ich Christopher Wallace. Denn die Texte an sich, selbst wenn du die Übersetzung liest, ist es schwer, was damit anzufangen. Wenn du keinen Lehrer hast, der es dir vermittelt und auseinandersetzt und erklärt. Und ganz viel von dem, was ich heute weiß und unterrichte, kommt aus dieser Quelle, verdanke ich ihm und seiner Arbeit.
Ja, er ist wirklich da auch sehr fleißig und immer noch sehr aktiv, ne? Was mich am Anfang so fasziniert hat, war eben dieses Neue vom Tantra, neuer Approach, wo ich gesehen habe, das ist nochmal ganz anders als in der klassischen Yoga-Philosophie. Also ich sag mal, der Popstar in der Yoga-Welt ist ja erstmal Patanjali mit seinen Yoga-Sutras, beziehungsweise die Yoga-Sutras sind selbst der Star. die sogenannte klassische Yoga-Philosophie als eine der sechs klassischen indischen Philosophiesysteme. Und ja, das Yoga Sutra ist ja auch in der westlichen Welt besonders bekannt geworden, eben durch Lehrer und Traditionen wie Krishnamacharya oder seine Schüler Pattabhi Joyce und BKS Iyengar, die sehr erfolgreiche Linien auch in den Westen gebracht haben und das Yoga Sutra zu einer Art Renaissance geführt haben. Es war in Indien schon gar nicht mehr so en vogue oder so bekannt, aber durch diese einflussreichen Lehrer ist das nochmal so richtig aufgekommen und wieder in Fokus gekommen, auch durch Swami Vivekananda, der das Yoga Sutra dann auch nochmal sozusagen in den Westen gebracht hat. Und es ist heute quasi ja Bestandteil eines jeden Yoga-Teacher-Trainings, wenn Philosophie eine Rolle spielt in den Yoga-Teacher-Trainings, das haben wir auch nicht überall. Trotzdem denke ich, dass auch die tantrische Philosophie eigentlich dort seinen Platz haben sollte, denn sie kommt mir durchaus zeitgemäßer, moderner, reformierter vor und sie ist auch jünger. Die Entstehungszeit, du hast vorhin gesagt, aus dem Mittelalter. Yoga Sutra und die klassische Yoga Philosophie eher so die ersten Jahrhunderte der Neuzeit oder nach Christus. Wo siehst du so die wichtigsten Unterschiede zwischen Patanjalis klassischem Yoga und dem Tantra Yoga?
Du hast es, ich meine, du hast es schon ganz richtig gesagt, zwischen diesen Texten, den klassisch, also dem Yoga Sutra und den Texten, den Tantras oder den tantrischen Texten, da liegen 500.000 Jahre oft dazwischen und die Welt, in dem das Yoga Sutra entstanden ist, war eine ganz andere als die der tantrischen Ära und dementsprechend auch an eine andere Zielgruppe gerichtet. Das Yoga Sutra ist ein asketischer Text, der richtet sich an eine Zielgruppe von Menschen, die wirklich zölibatär im Ashram, in der Höhle, am Fluss, im Waldkloster meditierend leben und den Rückzug aus der Welt so ein bisschen für sich gewählt haben als Weg. Und darum geht es ja auch in diesem Text. Ne? Es geht um die Stille des Geistes zu finden. Yoga Sutra ist eine rein geistige Praxis. Das Yoga, was dort unterrichtet wird, findet in Stille sitzen statt. Tantra ist eine Tradition, die sich an Householder richtet. Auf Deutsch würde man sagen eine Laientradition. Für Menschen, die mitten im Leben stehen, die familiäre Bindungen haben, die beruflich, sozial einfach eingebunden sind ins Leben. Und dementsprechend bietet es andere Praktiken an, die mehr Alltagstauglichkeit haben. Auch wirklich in Bezug auf unser modernes Leben im 21. Jahrhundert. Deshalb empfinden wir diese Philosophie als passender oft für uns oder moderner, weil natürlich das Leben, was wir führen, wenn wir mit diesen Texten in Berührung kommen, in der Regel ist genau das, ein Householderleben mit dem ganzen Drama um Familie und Beruf und alles, was so passiert. Und Tantra bietet da bessere Antworten darauf. Ja, es ist ein bisschen inklusiver, integrativer, es integriert mehr Aspekte des Lebens. Tantra ist eine Praxis und eine Philosophie, die sehr körperbejahend und auch körperbetont ist. Ja, wir nutzen den Körper wirklich als Vehikel. So, viele kennen ja diesen Satz, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Es geht darum, die Vrittis, die Fluktuationen, die Strudel, die Energiestrudel, die Wellen in uns zum Erliegen zu bringen. Damit ist dieses ganze Gedankenkarussell, die Emotion, die körperlichen Empfindungen, die sinnlichen Verstrickungen, all das gemeint. Im Tantra ist der Blickwinkel ein bisschen ein anderer. Wir versuchen nicht, diese Wellen zu kontrollieren oder zum Erliegen zu bringen. Und das ist der weibliche Ansatz. Das männliche Prinzip ist immer, ich kontrolliere das. Ja, ich mache es mir untertan. Der weibliche Ansatz ist, ich werf mich hinein. Ja, ich gebe mich dem hin und lerne, damit umzugehen. Und deshalb wird gern dieses Bild verwendet, wir surfen diese Wellen. Das heißt nicht, dass wir uns wild und willenlos reinwerfen, sondern dass wir ganz bewusst lernen, diese Fluktuationen, diese Energien unseres Lebens zu surfen, uns zunutze zu machen, auszukosten und damit zu sein, anstatt eben sie zu negieren und zum Erliegen zu bringen. Das ist so ein bisschen die unterschiedliche Sichtweise auf das Leben. Also das ist für mich so der große Unterschied zwischen dem Yoga Sutra und dem tantrischen Ansatz. Das klingt jetzt so, als wäre Yoga Sutra verstaubte Angelegenheit. Das möchte ich gar nicht sagen, denn die Psychologie und der Ansatz und diese Stille des Geistes, um zu erkennen, wer du bist, das ist was Wunderschönes, ergänzt, um diesen lebendigeren, inkarnierteren Aspekt, den Tantra uns gibt. Also für mich ist das kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Ja? Dass diese beiden Systeme gleichberechtigt nebeneinander stehen dürfen und wir klug wählen dürfen, an welchem Punkt unseres Lebens wir mehr in die eine Richtung, wann ist der Moment da, wo ich wirklich die Stille suche und die Versenkung. Und wann ist der Moment da, wo ich ganz bewusst mit den Energien fließen will und da eintauchen will? Ja.
Ja, die Tantriker sagen ja auch, das ist der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist sozusagen das nach innen gehen, so wie bei Patanjali und dem Yoga Sutra, in die Stille. Und der zweite Schritt ist dann wieder raus, zurück ins Leben und dann ins Weltliche zurück. Den gehen die Tantriker.
Ja. Und das ist diese Kehrtwende, ne? Das ist dieser Weg der Integration. Du suchst, also man sagt oft das Patanjalische, das Yoga Sutra, diese Art von Yoga der Versenkung, nenne ich das mal. Das führt dich so in diese transzendente Sphäre, ja? In einfach so, erlöst dich aus diesem ganzen weltlichen Drama hinein ins Transzendente. Und du willst da aber nicht bleiben. Sondern der Weg muss dann wieder zurückführen, und das ist dieser zweite Schritt, den du beschreibst, mitten ins Leben hinein, diese große Kehrtwende, das, was du wirklich an transzendenter Erfahrung, an Erkenntnis dort sammelst, in dieser tiefen Versenkung zu integrieren in dein Leben, um erfüllter, um mitfühlender, um voller am irdischen Leben teilnehmen zu können. Denn der Weg kann ja nicht sein, dem irdischen Leben zu entkommen. Welchen Sinn hätte das? Sondern zu erkennen und diese Erkenntnis dann zu integrieren. Das ist der tantrische Weg.
Um dann mit dem Leben zu tanzen.
Um dann mit dem Leben zu tanzen, ja.
Bin ich wirklich neugierig und möchte nochmal den vollen Titel sagen. Also pass auf, du hast mir ja dieses schöne Exemplar auch gegeben, was ich in den Händen halte, mit dem Leben tanzen. Und der Untertitel ist: Die 10 Weisheitsgöttinnen des Tantra als Begleiterinnen durch Licht und Dunkelheit. Zuerst möchte ich natürlich gerne fragen, wie bist du auf diese Idee gekommen? Du hast es vorhin schon mal beschrieben. Es ist einfach zu dir gekommen. Es gab kein deutsches Buch über die Weisheitsgöttinnen und auch über das weibliche Prinzip.
Ja.
Was hat dich inspiriert und was ist deine Intention eigentlich gewesen?
Ich habe schon seit Jahren immer, ich bin ja Mythologie-Liebhaberin und erzähle immer sehr gern die mythologischen Geschichten. Und ich habe schon seit Jahren gerne die ganzen Göttinnen-Mythologien um Lakshmi, Parvati, wie sie alle heißen, die klassischen Hindu-Göttinnen, sage ich mal, erzählt. Und dann sind mir die Mahavidyas begegnet, diese 10 Weisheitsgöttinnen. Und die haben nochmal ein ganz anderes Bild auf das Weibliche mir eröffnet. Denn diese klassischen Hindu-Göttinnen sind in der Regel, wenn ich jetzt mal Kali ausnehme, die ja auch eine zutiefst tantrische Göttin ist, wunderschöne Gestalten mit Lotusblüte im Haar. Im Hinduismus sind sie in der Regel Consort-Göttinnen, also Gefährtinnen männlicher Gottheiten, seine Energie. Da ist wieder dieses bisschen verzerrte Frauenbild, was wieder aus den männlichen Vorstellungen und dem männlichen Ideal entsprungen ist. Und in den Mahavidyas begegnen uns jetzt 10 Gottheiten, die das volle Spektrum abdecken. Das Weibliche in wirklich all seinen Formen. Also ja, auch sexy, wunderschön mit Lotusblüte, aber auch total verstörend, ja, grausig regelrecht, düster, verwittert, verlebt, desillusioniert. Das ganze Spektrum des Lebens einfach in einer Ganzheitlichkeit, in einer Inklusivität abbildet. Und wirklich das weibliche Prinzip auch als unabhängige, schöpferische Instanz feiert. Wenn du die tantrische Göttin, egal in welcher ihrer Form, als Mahavidya siehst, dann siehst du sie oft mit Shiva als Metapher wirklich für das absolute Bewusstsein. Das allem unterliegende Bewusstsein ist Shiva, das männliche Prinzip. Aber dann siehst du eben, genau wie das Wort es sagt, allem unterliegend. Du siehst sie in der Regel auf ihm tanzend, auf ihm thronend, auf ihm sitzend, ihn als die Urkraft dominierend. Ja? Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich finde, das ist so ein erfrischendes Gleichgewicht für diese patriarchalische Welt, in der wir seit Jahrtausenden leben, die komplett außer Balance ist, in der immer nur das Männliche dominiert hat. Wirklich geschlechterübergreifend, in uns Frauen genauso. Es ist immer dieses männliche Prinzip. Und jetzt wird dieses weibliche Prinzip auf einmal gefeiert in wirklich all seinen Formen, in all diesen Gesichtern, die das Leben annimmt und annehmen kann. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe angefangen, das zu unterrichten, was ich schon gesagt habe. Viele Fragen, viel Faszination, viel Zuspruch und nie ein Buch, was ich empfehlen konnte. Und so ist dieses Buch durch mich entstanden. Ich habe es nicht geschrieben in dem Sinn, sondern ich war nur durch das Gefäß, durch das es entstanden ist. Das war mein Weg zu den Mahavidyas. Die haben sich so unmerklich in meinem Leben breit gemacht. Ich habe das nicht gewollt oder gesucht. Das ist wirklich unmerklich entstanden, dass die präsenter wurden, dass die da waren, dass die wie hinter mir standen und so ein faszinierender Teil meiner persönlichen Praxis wurden.
Du hast ja im letzten Jahr dazu auch einen Retreat gemacht, der mich sehr neugierig gemacht hat. Ich bin dann auch dabei gewesen und habe die 10 Mahavidyas dort durch dich kennengelernt und auch verbunden mit Praxis und aber auch so wirklich das ganze Spektrum, wie du sagst, von ihnen kennengelernt. Und da ging es mir so, dass bei der einen oder anderen ich so sofort dachte, ja, da gibt's, das resoniert bei mir, da merke ich, da passiert was, bei anderen eher weniger. Und das ist wahrscheinlich dann auch in der eigenen persönlichen Entwicklung, verändert sich das vielleicht auch? Welche der 10 Göttinnen gerade zu einem spricht? Mhm. Merkst du das auch, dass du bei einer Göttin oder bei mehreren gerade so eine stärkere Verbindung
ja,
hast?
Ja, natürlich, natürlich. Also auch im Schreiben von dem Buch haben sich mir Göttinnen, mit denen ich vorher gar keine besondere Beziehung hatte, wirklich nochmal ganz neu gezeigt. Ich habe angefangen, die anders zu fühlen und zu verstehen. Und es gibt immer, also von Anfang an hatte ich ein total, zu Chinnamasta zum Beispiel. Chinnamasta ist wahrscheinlich die krasseste aus dem ganzen Club der Mahavidyas. Zu der hatte ich schon immer eine völlige, für die hatte ich eine Faszination und deren Botschaft hat mich sehr befreit, sehr befreit. Radikalster Befreiungsschlag, den diese Göttin repräsentiert. Und in letzter Zeit auch, das hat ein bisschen was mit meinem Alter und meiner persönlichen biologischen Situation zu tun. Ich bin jetzt 53 und natürlich als Frau einfach irgendwie so im Wechsel angekommen und ich merke, dass Kali mehr Raum bekommen hat in meinem Leben, dass ich vieles, was bestehende Strukturen und Selbstverständlichkeiten waren, so ganz neu nochmal in Frage gestellt wird, dass da viel Freiräume entstehen. Ja, das ist eine Zeit, wo wir Frauen typischerweise Kali viel begegnen in dieser Lebensphase.
Dem Feuer und der Wut?
Ja, natürlich, die Wechseljahre sind immer ein Prozess von Hitze und Transformation für die meisten Frauen. Und auch einfach der wo man als Frau anfängt zu sagen, hey, ich muss nicht mehr jedermanns Fußabstreifer sein, von allen geliebt werden, sondern du wirklich in diese Freiheit kommst, weder dir noch irgendwem was beweisen zu müssen oder gefallen zu müssen anderen. Sehr befreiend. Und das ist Kalis Energie.
Ja, die hat zu mir gesprochen. Ja. Im Retreat, da erinnere ich mich noch.
Ja, ja.
Ja, du hast jetzt schon über die Mahavidyas gesprochen. Finde ich toll. Und ich merke auch, ich muss noch mal ganz intensiv reinlesen in jede einzelne. Ich möchte sie gerne noch mal auch intensiver kennenlernen. Und das wird das Buch ganz sicher auch bieten. Ich möchte noch mal zum Aufbau des Buches sprechen. Also du hast das ja in 3 Teile geteilt. Im ersten Teil legst du noch mal das Weltbild des Tantra aus und noch mal wirklich auch einführen, was glaube ich auch wichtig ist als Grundlage. Und im zweiten Teil stellst du dann das weibliche Prinzip vor. Also noch mal auch die tantrische Praxis noch mal basierend auf dem bekannten Werk Vijnana Bhairava Tantra. Mhm. Also dieses Werk ist ja ein ganz besonderes Werk und schon allein von der Aussprache immer wieder. Also Vijnana, du beschreibst es auch selber in deinem Buch, dass man nicht Vijnana sagt sozusagen, sondern Vijnana Tantra. Warum hast du dieses Werk ausgesucht unter all den Tantras, die es gibt?
Ja, also das ist einzigartig. Vijnana Bhairava Tantra ist ein Text, der wahrscheinlich bekannteste tantrische Text, der 112 verschiedene Meditationsmethoden präsentiert. Und eine solche Fülle von Meditation in unser Leben bringt und uns von dieser Vorstellung erlöst, wo wir ja viele dran scheitern letzten Endes dann, dass Meditation immer etwas sein muss, wo es darum geht, dass du auf deinem Kissen still sitzt und dann möglichst lange an nichts denkst. Ja, das ist ja die Vorstellung von Meditation, die sehr viele haben, was natürlich nie klappt und weshalb viele dann einfach aufgeben. Vijnana Bhairava lässt uns einfach das ganze Leben als Meditation begreifen. Ja, wir finden Meditationen. Wir können mit allem meditieren, mit jeder Erfahrung. Ja. Es gibt dieses Yoga der Erfahrung, der intensiven Momente deines Lebens. Es gibt völlig abgefahrene Techniken. Fang den Moment unmittelbar vor dem Niesen ein, ist so eine der verrücktesten Techniken. Nimm einen körperlichen Schmerz, irgendein Gebrechen, das du hast, und geh dort hinein und finde dort wirklich die Freiheit und die radikale Präsenz und die Erkenntnis. Ja. Meditiere mit sinnlichem Genuss jeder Art, aber auch meditiere mit der Energie deines Atems. Finde erfahr dich selbst in deiner Grenzenlosigkeit, weit wie der Himmel, so eine Vielfalt von Techniken, wie sie kein anderer Text, den ich kenne, bietet, in dieser faszinierenden Dialogform. Allein die Form des Textes als heiliger Dialog zwischen dem männlichen und dem weiblichen Shiva und Shakti offenbart schon so viel von der Welt des Tantra, von diesem Weltbild. Also endlos faszinierend. Du kannst diesen Text dein ganzes Leben studieren, wirst nie an ein Ende kommen. Du kannst ihn viele Leben lang studieren, wahrscheinlich diesen einen Text. Also für mich ist das der Text der Texte, eines wirklich der großen Schätze der Menschheit. Und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, eine interessante Verbindung zu dem Thema der Mahavidyas. Die entstammen eigentlich verschiedenen spirituellen Traditionen, diese beiden Konzepte, also die 10 Göttinnen und dann das Vijnana Bhairava. Und trotzdem hat sich gezeigt, dass die grundsätzlichen Prinzipien und die grundsätzlichen Energien, um die es geht und um diese Vorstellung, dass du Shiva durch Shakti begegnest, ja, dass du durch die Erfahrung, durch die Energie ins wirklich ins Absolute, ins Grenzenlose, ins Transzendente eintreten kannst, die findest du in diesen beiden verschiedenen spirituellen Systemen, ja, den Mahavidyas, den Weisheitsgöttinnen und dem Vijnana Bhairava als Text in gleicher Weise. Und das hat sich unglaublich mühelos und schön miteinander verwoben. Ja. Also das ist, meine Hoffnung ist, dass es wirklich ein ganzheitlicher spiritueller Weg ist, den ich da aufzeige, der allumfassend und radikal lebensbejahend ist.
Ja, das ist eine schöne Vision. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, ja, und du verkörperst das auch. wenn du unterrichtest oder wenn du Mythologie erfahrbar machst und ja, ich finde, dass das einfach bei dir herausstrahlt sozusagen, dieser ganzheitliche Ansatz und dass das Buch das auch näher bringt.
Ja, ich hoffe es.
Ja, im Vorwort schreibst du sehr treffend und ich habe das wirklich, diesen Satz schon mehrmals gelesen, weil mich das auch berührt hat. Wenn du zu erkennen beginnst, wer du wirklich bist, das ist wirklich wird ja auch betont, wer du wirklich bist und warum du hier bist, dann weicht die innere Anspannung eines vermeintlichen Lebenskampfes, in Klammern, den wir wahrscheinlich alle irgendwie spüren und kennen, also ich kenne ihn.
Ich auch.
Der weicht, also weicht die innere Anspannung einer Lebendigkeit, Freude und Leichtigkeit, die sich nicht beschreiben, sondern nur erfahren lassen. Und das klingt für mich so schön und erstrebenswert, dass es gleichzeitig sozusagen immer wieder eine Motivation ist, da hinzugehen und auch reinzukommen. Und ich habe mich gefragt, dieses Erkennen, wer man wirklich ist, wer du wirklich bist, ob du dich daran erinnern kannst, den Moment, als es dir so gegangen ist, oder ist es eher etwas, was immer wieder kommt?
Ja. Also ich nehme es als schleichenden Prozess wahr. Ich hatte jetzt keinen Moment, wo ich auf einmal in tiefer Meditation eine Vision hatte und auf einmal war mir alles klar. Ich kann mich da an keinen Moment erinnern. Ich schreibe auch an einer Stelle im Buch über dieses berühmte Kundalini-Erwachen, was ja eigentlich eine andere Metapher, ne, für dieses zu verstehen, wer du bist und in deine Kraft kommen dadurch. Und es mag Leute geben, für die ist das wirklich ein Busch, ein Feuerwerk, ein plötzlicher Moment, ein Blitzeinschlag. Ich habe das als schleichenden Prozess erlebt. Nein, ich erlebe es immer noch. Ich bin ja längst nicht angekommen irgendwo in einem Zustand, wo ich dauerhaft mich in meiner Göttlichkeit wahrnehme, mit allem verbunden, durchs Leben schwebe, sondern ich bin wie alle anderen Menschen in einem On-and-Off-Zustand, wo ich das gelegentlich spüren und erfahren kann und gelegentlich völlig verstrickt in meinem kleinen individuellen Lebenskampf bin. Aber ich habe längere Phasen jetzt und ich kann mich schneller wieder rausholen, wenn ich merke, ich bin hoffnungslos in mir selbst gefangen. Da hat mir Tantra schon wirklich viele gute Tools, muss ich einfach sagen, an die Hand gegeben. Also die Phasen, wo ich mich glücklich und frei fühle, werden länger. Also alles in allem möchte ich sagen, ja, habe ich mehr von dieser Qualität in meinem Leben als vor 10 Jahren zum Beispiel.
Ja, das ist doch sehr erstrebenswert und auch irgendwie ja erfrischend zu hören, dass es eben nicht nur dieser eine Peng-Puff-Moment sein muss, wo plötzlich das Erwachen kommt.
Ja. Gut möglich, dass es so Leute wie Eckhart Tolle oder so berichten, ja, sie haben das so erlebt, ja, eines Nachts, boom, war es soweit. Ich bin ein anderer Fall und das ist mein Weg einfach. Und meine Vermutung ist, dass es für die meisten Menschen der Weg ist, dass es ein allmählicher Prozess ist. Ich beobachte das ja auch um mich herum, ja, dass Leute einfach durch diese Philosophie aufblühen. Es ist wie ein allmähliches Aufblühen, so empfinde ich das. Ja, aus der Kontraktion, diesem Gefangensein in unserer flüchtigen Identität, allmählich öffnen wir uns wie so eine Blüte, wird es dann aufblühen. Ja,
ja, das ist ein schönes Bild.
Ja, ein inneres Erblühen.
Da schreibst du doch auch vom Niederblühen im Frühling.
Ja.
Das hat mir auch so gut gefallen. Das werdet ihr dann im Vorwort entdecken. Ja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, wie würdest du denn dein neues Buch mit dem Leben tanzen vergleichen, wenn es überhaupt möglich ist, mit dem ersten Buch, das große Jahr zum Leben? Ist es für dich so eine Art Weiterentwicklung?
Ja, das trifft es gut. Das erste Buch war ja eben das erste völlig unerwartete Buch und da war wirklich der Anspruch, es simpel zu halten, es wirklich den Leuten als leichte Einstiegslektüre zu vermitteln. Inzwischen natürlich 5 Jahre ist es her, dass ich das erste Buch veröffentlicht habe, bin ich selber weiter und tiefer gegangen. Und so geht das zweite Buch einfach mehr in die Tiefe, hat mehr Substanz. Es ist viel mehr unterfüttert wirklich mit Textstellen. Wo kommt das her? Wie gesagt, ich empfinde es als Weiterführung. Ich glaube, es ist dadurch natürlich auch vielleicht, es fordert den Leser noch mehr und gleichzeitig natürlich bietet es auch mehr an. Ja, also es ist, du musst schon Lust haben, auch wirklich konzentriert die 4 Kapitel über die tantrische Philosophie und das Weltbild zu lesen, weil nur wenn du das einigermaßen verstanden, durchdrungen hast, kann sich das, was dann in den kommenden, in den bunteren Kapiteln, sage ich mal, der Göttinnen passiert, dir wirklich erschließen. Kannst du das wirklich dann im Kontext sehen und verstehen? Ja, also ich glaube, es ist ein Buch, mit dem man sich eine Weile beschäftigen kann. Und es wird sicherlich nicht für jedermann sein. Es ist kein Buch, das du, keine Ahnung, all deinen Freunden schenken wirst, sondern vielleicht nur sehr wenigen Menschen, für die dieses Thema ist. Und gleichzeitig empfinde ich, dass es so rasend gut in diese Zeit passt. Denn es ist wirklich ein, und das war mir beim Schreiben gar nicht so klar, wie es mir jetzt im Nachhinein klar ist, dass es so ein Appell daran ist, dem weiblichen Prinzip in der Spiritualität wirklich wieder Raum zu geben. Dem Raum, der ihm gebührt und der ihm viel zu lange genommen wurde, mit absolut verheerenden Folgen, die man überall auf diesem Planeten beobachten kann.
Ja, das denke ich auch, dass wir die Mahavidyas mehr denn je brauchen in dieser Zeit.
Yes.
Als Frauen, als Menschen, in der Familie, in dem, was gerade mit uns passiert.
In dem, was unsere Werte sind global, wie wir auf diesem Planeten miteinander und mit dem Planeten selbst umgehen. Ne? Die Welt krankt so sehr an diesem Fehlen des weiblichen Prinzips. Es ist so eine wichtige Aufgabe. Und die Mahavidyas sind jetzt das System oder die Metapher für das heilige Weibliche, die ich kenne und vermitteln kann und die sich mir erschlossen hat. Es gibt auch andere Prinzipien. Es geht ja immer um das Prinzip der großen Mutter. Ja, und die kann ganz verschiedene, in verschiedenen Kulturkreisen verschiedene Gesichter tragen. Aber das Weibliche ist als nährendes, bewahrendes, verbindendes Prinzip wiederzuentdecken. Das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz essentiellen Aufgaben dieser Zeit.
Wir haben uns auch Entwicklungen in der Yoga-Welt angeschaut. Wie siehst du das da? Kannst du da eine ähnliche Entwicklung sehen?
Ja, ich denke, dass man es auch da wahrnehmen kann. Also in der Yoga-Welt sehe ich natürlich auch viel Verwirrung und Umbruch, wie überall sonst im Leben auch. Also da ist Kali sehr präsent, wo einfach die bestehenden Strukturen, die wir noch kannten vor 10 Jahren, mit denen wir alle im Yoga groß geworden sind letzten Endes, die einfach sich komplett transformieren, zerbrechen, neu sortieren. Da ist eine wirklich Neusortierung im Gange. Und das ganze Thema rund um das Weibliche hat viel Raum bekommen. Ja, es geht viel, also da kommen ja so verschiedene Modalitäten jetzt ins Yoga, die da früher nie waren. Alles, was so mit Psychologie, mit Coaching zu tun hat, viel Women's Empowerment, verschiedene körperliche Modalitäten, die nicht jetzt so dem klassischen Yoga entspringen, Breathwork, Kakaozeremonien, Trance Dance. Da gibt's ja sehr, sehr viele verschiedene Angebote in der Zwischenzeit. Aber was die verbindet für mich und wo das Weibliche kommt, ist, dass es immer um das Thema Gemeinschaft geht, miteinander, in die Energie kommen miteinander, die körperliche Energie erfahren. Und das ist für mich das Weibliche daran. Und das hat schon mehr Raum und Kraft bekommen, muss man sagen. Dieses strenge, militärische, männliche, was wir noch kannten vor wenigen Jahren, was diesen klassischen traditionellen Yoga-Meistern des letzten Jahrhunderts ja entsprungen ist. Das ist für mich etwas, was so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es ausgedient hat, aber es hat an Kraft verloren. So in der Zeit, in der wir leben, sind andere Dinge mehr ins Licht gerückt.
Ja, und es ist ja auch schön, wenn sich neue Entwicklungen gegenseitig befruchten und verbinden und dass wir sehen, dass es auch ja gemeinsam auch noch ein Stückchen weitergeht, dass man die Dinge weiterentwickeln kann und auch in der Verbindung sein kann.
Ja, siehst du, und das ist wieder das Tantrische, dass sowohl als auch alles darf sein und alles wird integriert, inkludiert. Da ist nicht dieses, das ist der Weg, so muss es sein, da ist nichts Dogmatisches dran, sondern einfach eine große Offenheit für verschiedene Wege und verschiedene Dinge und die alle in ein harmonisch ist. Ja, Tantra ist Weben, ist Gewebe, ist Verweben. Und das sehen wir im Yoga sehr stark, wie sich die Dinge zu verweben beginnen.
Ja, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was bei dir aktuell jetzt so auf dem Plan steht. Jetzt gehst du in deine Sommerpause. Was machst du gerade?
Ich habe mir ja vorgenommen, ich habe sehr viel gearbeitet in den letzten Jahren und das Buch hat natürlich jetzt auch nochmal einiges an Aufmerksamkeit absorbiert. Und für mich steht jetzt eine Phase an im kommenden Jahr, wo ich so ein bisschen kürzer trete, arbeitstechnisch mehr Freiräume eingeplant habe. Ich werde mit den Trainingsprogrammen ein bisschen runterfahren, nur noch ein großes Training machen, das im Mai startet, ein Advanced Teacher Training. Ich möchte mich mehr darauf fokussieren, statt immer neue 200-Stunden-Lehrer auszubilden, vielleicht eher die vielen 200-Stunden-Lehrer, die diesen Prozess schon durchlaufen haben, weiterzubilden. Das wird mehr mein Weg sein. Ich mache ein paar schöne Retreats im Winter, ein paar Workshop-Formate, ab und zu kommt mal eine spezielle Veranstaltung, ein Festival oder so dazu. Aber alles in allem ist mein Plan, mehr Raum zu lassen im kommenden Jahr, wo sich dann auch mal neue Formate rund um dieses Thema Tantra entwickeln dürfen.
Da dürfen wir sehr gespannt sein.
Ja, das ist ja mein Herzensthema und ich glaube, das ist es auch, was ich gerade zu geben habe, so in die Welt zu bringen habe.
Ja. Was jetzt gerade dran ist.
Genau, da spüre ich jetzt so den Ruf.
Und wo können wir die Infos über dich finden?
Ja, ich freue mich natürlich über alle, die mal auf meiner Website bei mir vorbeischauen und über den Newsletter sich mit mir verbinden. Ich finde immer eine schöne Art, meine Arbeit kennenzulernen, ist mit mir auf Retreat zu kommen. Das ist für die meisten eigentlich immer eine gute Erfahrung.
Oh yes, das kann ich bestätigen. Du hast mir gerade versprochen, dass wir zum Abschluss noch etwas aus dem neuen Buch hören dürfen.
Total gerne.
Da würde ich mich sehr freuen und das ist natürlich was ganz Besonderes, wie so eine Art Premiere jetzt, Vorpremiere.
Ja, ich bin jetzt auch Tatsache so ein bisschen bewegt, weil ich lese jetzt das erste Mal etwas aus meinem Buch jemanden vor.
Großartig und das bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl.
Das freut mich total, liebe Christine. Ich würde gerne etwas aus dem Kapitel über Kali vorlesen, einfach weil es eine Göttin ist, mit der wir schon so ein bisschen vertraut sind vielleicht. Und zwar gibt es bei jeder Göttin immer so ein Kapitelteil, der heißt der Göttin im Leben begegnen. Also dieser hier heißt Kali im Leben begegnen. Ne? Kali, die dunkle Göttin. Die dunkle Göttin, heißt es hier in meinem Buch, ist eine beschleunigende, universelle Kraft, die kompromisslos Veränderung und Transformation vorantreibt. Im Inneren wie im Äußeren löst sie bestehende Strukturen auf, um uns Freiraum für neue Entfaltung zu schaffen. Es ist ein intensiver Prozess der Befreiung, bei dem oft große Hitze freigesetzt wird. Denk an einen Kompost. In der Wärme seines dunklen Inneren zersetzt sich Verbrauchtes, um Nährboden für Neues zu schaffen. Kali ist das Feuer der Transformation, durch das wir immer wieder im Leben gehen müssen. Ihre Hitze verbrennt den beengenden Käfig des Gewohnten und lässt in uns zu Eis erstarrte Muster schmelzen. Ohne jede Rücksicht auf unsere Befindlichkeiten holt sie mit ihrem Krummsäbel zum radikalen Befreiungsschlag aus, um allem, was uns nicht mehr dient, den Garaus zu machen. Dazu gehören im Äußeren Beziehungen, Besitztümer, Rollen in Beruf und Familie, sozialer Status, körperliche Attribute und alles, womit wir uns sonst noch identifizieren. Im Inneren erlöst uns die dunkle Göttin mit schneller, scharfer Klinge von unseren Anhaftungen und Abneigungen, Meinungen und Urteilen, Obsessionen und blinden Konditionierungen. Wie ein heftiges Erdbeben erschüttert sie unsere Glaubenssätze und bringt die Kartenhäuser unserer abgewohnten Welt zum Einstürzen. Sie raubt uns ohne zu zögern jede Gewissheit, die wir zu haben glauben. Die dunkle Mutter ist an deiner Seite, wenn du einen schmerzlichen Verlust plötzlich als Befreiung sehen kannst oder wenn sich ein schwelender Konflikt endlich in einem reinigen Gewitter entlädt. Ja, willkommen im Leben, wenn dir Kali begegnet. Sie ist Adi Shakti, die Urmutter, der dunkle Mutterschoß, aus dem alles hervorgeht, und alle anderen dieser 10 Göttinnen sind letzten Endes eine Transformation von ihr, eine Gestalt, die sie annimmt. Kali ist endlos faszinierend in ihrer Rolle, wirklich als lineare Zeit, die uns gefangen hält in dieser flüchtigen Identifikation mit dem flüchtigen inkarnierten Selbst. Ja, also, wenn man Kali verstanden hat, dann ist es, als ob sich so das ganze Leben selbst erschließt.
Hm.
Und deshalb heißt das Buch auch Begleiterin durch Licht und Dunkelheit, weil Tantra ist kein Weg für schwache Gemüter. Ne? Du musst wirklich bereit sein, der Dunkelheit ins Auge zu sehen, um dich auf diesem Weg zu machen.
Das ist eine gute Motivation. Ein sehr schönes Schlusswort.
Danke.
Ich sitze jetzt hier auch ganz andächtig. Ich habe zugehört mit geschlossenen Augen. Vielen Dank fürs Teilen dieses ersten Ausschnittes auch, liebe Kali. Ich habe jetzt voll Lust, da auch in meinem Urlaub, der auch kurz bevorsteht,
reinzulesen. Ja. Ich bin ganz gespannt, was du sagst. Ich bin, wie wahrscheinlich alle Autoren, die ein Buch veröffentlichen, irgendwie stolz und auch total nervös. Ob es sie anspricht, ob sie mir folgen können, ob sie in Resonanz gehen können mit dem, was ich schreibe. Ja, vielen, vielen Dank, Christine. Es hat mir total Spaß gemacht, unser Gespräch. Danke, ja, dass ich in deinen Podcast kommen durfte.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir bleiben in Verbindung.
Auf jeden Fall.
Bis ganz bald.
Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Bitte schreibt mir auch gerne, wie es euch gefallen hat und welche Themen euch aus der Yoga-Welt und auch aus der Yoga-Philosophie interessieren. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis dahin, Punarmilamaha. Bis ganz bald.